Die Ereignisse und Dinge, die es noch zu tun gab, überschlugen sich. Denn zum Hanukka-Fest wollten Kalmans Eltern, seine Schwester und Levin bereits in Jerusalem sein. Je früher, desto besser. Denn auf verschneiten Wegen zu reisen war keine Freude. Mitte Oktober war es dann soweit. An einem Sonntag, nachdem alle am Vorabend im Tanzsaal Abschied gefeiert hatten, bestiegen sie zu viert die Kutsche, die ihnen Hermann mit einem hölzernen Aufbau und vielen Fellen wetterfest gemacht hatte. Sie hatten Kleidung und Proviant dabei, eine Liste von Herbergen, in denen sie rasten konnten. Jeder trug einige Silbermünzen bei sich, den größten Teil hatten sie in den Radnarben versteckt. Die Reiseroute ging entlang der Nürnberger Geleitstraße, dann nach Venedig, dort zur Reederei Contarini und an Bord einer Galeere entlang der dalmatinischen Küste über Ragusa und Durazzo, vorbei an Korfu, nach Modon im Westen des Peloponnes. Nach den Inseln Kreta, Rhodos und Zypern würde es in Jaffa an Land gehen, von wo aus die Reise mit einem Esel weiter nach Ramla und schließlich nach Jerusalem ging. Bis zur Ankunft konnten unter Umständen 10 Wochen vergehen. Zum endgültigen Abschied war Jutta gekommen, der Tränen die Wangen hinunterliefen, als sie Mona ein letztes Mal drückte. Und Johannes Nase, der Goldschmied. Er wollte seinem langjährigen Geschäftsfreund nochmal persönlich alles Gute wünschen und schenkte ihm einen Kompass, der an einer silbernen Kette hing. »Wir werden ein Auge auf Kalman haben«, versicherte er und lächelte aufmunternd. Rebecca liefen die Tränen. Sie drückte ihren Sohn, als wollte sie ihn doch nicht zurücklassen. Und dann machte es David kurz und trieb die 2 Pferde an. Johannes wandte sich gleich wieder zum Gehen, denn es wehte ein kühler Wind und Kalman legte Jutta seinen Arm über die Schulter. Beide schauten der Kutsche hinterher, bis sie um die nächste Ecke gebogen war. »Ich muss wieder nach Hause. Mutter geht es gerade sehr schlecht. Vielleicht erlebt sie den nächsten Tag nicht mehr.« »Soll ich nach einem Arzt schicken?« »Nein, Golda ist bei ihr und die Heilerin Magdalena. Es wird getan, was getan werden kann. Wir sehen uns.« Golda war von Elias von ihrem Steinhaus bei der Benediktskirche abgeholt worden. Im Erdgeschoss gab es eine große Feuerstelle, Tische und Stühle. Hier bewirtete sie vor allem Juden mit koscheren Speisen und Getränken. Im Raum darüber war das Lehrzimmer, das nachts oft zum Schlafraum umgebaut wurde, wenn durchreisende Juden eine Herberge brauchten. Die Holzbalkendecke war aufwendig bemalt. Jeder Balken hatte ein anderes Muster. Auf der Decke zwischen den Balken waren lauter Mainzer Räder gemalt, das Zeichen des Mainzer Bischofs, des Schutzherrn der Juden. Schwarz die Speichen, grün die Narbe und die Zwischenräume im Mainzer Rot. Wenn man während des Unterrichts nachdenklich an die Decke schaute oder als Gast noch wach von seinem Lager hochsah, guckte man auf die vielen Räder, die zu versichern schienen, dass einem in diesem Haus nichts passieren konnte. Einige sahen in dem Rad auch die Sonne, die man vom Berg Zion aus sah. Diese Doppeldeutung war nicht ganz unbeabsichtigt. Golda führte es auch als ihr Siegel, wenn sie Geldgeschäfte machte und Kreditverträge aushandelte. Sie war eine kluge und reiche Frau mit viel Kraft und Energie, Liebe und Mitgefühl. Jedermann mochte sie und nahm gerne ihren Rat an. Sie verstand sich mit einigen der klugen Christinnen gefährlich gut, waren es oft die, die Gefahr liefen, der Hexerei beschuldigt zu werden, da sie sich mit Kräutern und allerlei Wundermitteln auskannten. Esther überlebte diese Nacht nicht. Sie war zu schwach. Elias und Jutta waren noch bei ihr gewesen, als Golda und die Heilerin Magdalena nichts mehr für sie tun konnten. Stattdessen kam die Beerdigungsschwesternschaft der Gemeinde. 3 Frauen, die Esther in der Sterbestunde beistanden, ihren Leichnam zum Friedhof brachten und dort in dem Tahara oder Reinigungshäuschen die Totenwaschung nach den Religionsvorschriften durchführten. Am nächsten Morgen ging der Synagogendiener zu den Häusern der Gemeindemitglieder und klopfte nur 2-mal, was bedeutete, dass jemand gestorben war und die Beerdigung noch am selben Tag stattfinden würde. Da Esther nicht im Heiligen Land begraben werden konnte, hatte Jutas Familie wie die meisten vorgesorgt und sich Erde von dort mitbringen lassen, von der nun ein Säckchen voll unter Esthers Kopf gelegt wurde. So würde auch sie bei der Ankunft des Messias als eine der ersten mit auferstehen. Jutas Mutter wurde auf dem Judenfriedhof vorm Moritztor begraben. Es wurde Dezember, der erste Schnee fiel und die Tage wurden immer kürzer. Kalman bereitete bereits seine Reise für März vor und verdiente sich Geld mit Übersetzungen und Geldverleih. Das Hausmädchen Emma kam nach wie vor zum Reinigen, Waschen und Kochen und Kalman hielt sich oft bei den anderen Männern der Gemeinde auf oder in der Synagoge, um zu beten, über die Gesetze zu sprechen oder in der großen hebräischen Bibel mit den Bildern aus Schriftzeichen zu lesen und um Neuigkeiten auszutauschen, die regelmäßig aus den Schumgemeinden Erfurt erreichten. Die Pest war dabei das Hauptthema. Der Schwarze Tod hatte sich in Europa ausgebreitet und schien vom Süden in Richtung Norden zu wandern. Bei den Juden in den anderen Ländern war es zu schlimmen Übergriffen von Christen gekommen und man befürchtete Ähnliches auch in den deutschen Gemeinden. Erfurt wurde dabei als relativ sicher eingestuft, war die Stadt doch aufgrund ihrer großen Handelstätigkeit toleranter und auch abhängiger von den jüdischen Bürgern, als es in den kleineren Städten der Fall war. Jeder schätzte seine Beziehungen zu den christlichen Nachbarn als gut ein und keiner glaubte, dass die Erfurter dummen Gerüchten Glauben schenken würden. Sie würden alle das tun, was sie immer taten. Die Stadt verlassen, Hab und Gut aufgeben wegen einer absurden Eventualität? Niemals. Am 20. Dezember war der erste Tag von Hanukka. Das erste von 8 Lichtern wurde in der Synagoge angezündet und jeden Tag eines mehr in Erinnerung an das Ölwunder im Tempel, als die Makkabäer die Juden in den Tempel trieben, wo sie 8 Tage aushalten mussten. Die Geschichte wurde jedes Jahr erzählt, wie von nur ein paar Tropfen Öl, die nur für einen Tag gereicht hätten, 8 Tage Feuer gemacht werden konnte. Genau die Zeit, die es dauerte, neues Öl herzustellen. Das Feuer im Tempel durfte niemals ausgehen.